Noah Gordon, der Schamane. Gelesen von Gunter Schoß. April 1864. Die Spirit of Des Moines schickte ihr Signal voraus, als sie sich in der morgendlichen Kühle dem Bahnhof von Cincinnati näherte. Shaman spürte zuerst ein schwaches, kaum wahrnehmbares Vibrieren des hölzernen Bahnsteigs, dann ein deutliches Zittern und schließlich eine kräftige Erschütterung. Plötzlich war das Ungetüm da, mit seinem Geruch nach heißem, öligen Metall und Dampf. Im fahlgrauen Zwielicht brauste es auf ihn zu, und eine helle Rauchwolke stieg himmelwärts wie die Fontäne eines Wals und löste sich schließlich in zerfasernde Fetzen auf, als die Lokomotive langsam zum Stehen kam. Im dritten Waggon waren nur noch wenige der harten, hölzernen Sitzplätze frei. Züge waren noch immer etwas Neues, aber sie bedeuteten auch, dass man mit zu vielen Leuten reisen musste. Er zog es vor, allein und gedankenverloren auf einem Pferd zu reiten. Er hatte sich ein wichtiges Buch zum Lesen mitgenommen, doch so sehr er auch versuchte, sich darin zu vertiefen, seine Gedanken wanderten immer wieder zu Pa. Der Schaffner hatte sich im Mittelgang bis zur Bank hinter Shaman vorgearbeitet, doch er bemerkte ihn erst, als der Mann ihm die Hand auf die Schulter legte. »Sind wohl taub«, sagte der Mann gutmütig. »Ich habe Sie schon dreimal nach Ihrer Fahrkarte gefragt, Sir.« Shaman lächelte ihn ohne Verlegenheit an. »Ja, ich bin taub«, sagte er und gab dem Schaffner die Fahrkarte. Shaman sah, wie sich vor dem Fenster die Prärie ausbreitete. Doch der Anblick fesselte ihn nicht. Das Buch, das er dabei hatte, hieß »Lazarettskizzen« und stammte aus der Feder einer gewissen Louisa Elkett aus Massachusetts, die seit Beginn des Krieges Verwundete pflegte und deren Schilderungen des Leids und der entsetzlichen Zustände in den Lazaretten in Medizinerkreisen für große Aufregung gesorgt hatten. Als er jetzt darin blätterte, wurde er noch trauriger, denn er musste dabei daran denken, welche Qualen sein Bruder Bigger durchleiden mochte, der als Kundschafter der Konföderierten vermisst war, wenn er nicht sogar schon zu den namenlosen Gefallenen gehörte. Diese Gedanken führten ihn auf den Pfad tränenloser Trauer zurück zu seinem Vater. Als Shaman versuchte, sich erneut auf das Buch zu konzentrieren, kam der Schaffner zurück. »Sagen Sie mal, ich kenne Sie doch, ist mir gerade erst gekommen, Doc Coles Sohn aus Holden's Crossing, oder?« »Ja«, Shaman wusste, dass er aufgrund seiner Taubheit erkannt worden war. »An mich erinnern Sie sich wohl nicht mehr. Frank Fletcher, hab draußen an der Hoopole Road Mais angebaut. Ihr Daddy hat sich über 6 Jahre lang um uns 7 gekümmert, bis ich dann verkauft habe und zur Eisenbahn gegangen bin. Wir sind nach East Moline gezogen. Ich weiß noch, wie Sie als Knirps manchmal mitgekommen sind. Hinten auf dem Pferd haben Sie sich festgeklammert, als wär's ums Leben gegangen.« Hausbesuche waren für seinen Vater die einzige Möglichkeit gewesen, mit seinen Söhnen zusammen zu sein, und den Jungen hatte es sehr gefallen, ihn bei diesen Ausritten zu begleiten. »Jetzt erinnere ich mich an Sie«, sagte er zu Fletcher, »und an Ihre Farm. Ein weiß gestrichenes Holzhaus, daneben der rote Stall mit Blechdach und die alte Torfhütte, die Sie als Lagerraum benutzt haben.« »Ja, genau so war's. Manchmal sind Sie mitgekommen, manchmal Ihr Bruder. Wie heißt er gleich wieder?« »Sie meinen Bigger, meinen Bruder Alex.« »Ja. Wo steckt er jetzt?« »Beim Militär.« Er sagte nicht, in welcher Armee. »Natürlich. Und Sie werden wohl Pfarrer?« fragte der Schaffner mit einem Blick auf den schwarzen Anzug, der 24 Stunden zuvor noch auf einem Verkaufsständer bei Seligmans in Cincinnati gehangen hatte. »Nein, ich bin auch Arzt.« »Mein Gott, Sie sind doch noch gar nicht alt genug.« Shaman spürte, dass seine Lippen sich verkrampften, denn mit seiner Jugend kam er schwerer zurecht als mit seiner Taubheit. »Ich bin alt genug, habe in einem Krankenhaus in Ohio gearbeitet.« »Mr. Fletcher, mein Vater ist am Donnerstag gestorben.« Fletchers Lächeln verschwand so langsam und vollständig, dass kein Zweifel an der Aufrichtigkeit seiner Trauer blieb. »Ach, wir verlieren doch immer die Besten, nicht? Im Krieg?« »Er war schon wieder zu Hause. Im Telegramm stand Typhus. Der Schaffner schüttelte den Kopf. »Sagen Sie doch bitte Ihrer Mutter, dass Sie eine ganze Menge Leute in Ihre Gebete einschließen werden.« Schemen dankte ihm und erwiderte, das werde sie sehr freuen. Der Schaffner tippte mit dem Finger an sein Mützenschild und ging. Schemen hatte dem Schaffner, während sie sprachen, unablässig ins Gesicht geschaut, eine reine Notwendigkeit, da er von den Lippen ablesen musste, was er sagte. Der Bahnhof war eine Oase des Lichts. Beim Aussteigen entdeckte Schemen sofort Alden, der unter einer Glaslampe auf ihn wartete. Der Knecht klopfte ihn auf den Arm, schenkte ihm ein trauriges Lächeln und begrüßte ihn mit der vertrauten Wendung »Willkommen zu Hause, Jiggedy Jig!« Sein Vater war schon beerdigt worden, da er an Typhus gestorben war, aber mit dem Gottesdienst hatte man bis zu Schemens Rückkehr gewartet. In der kleinen First Baptist Church drängten sich am nächsten Morgen zwei Generationen von Patienten, die von seinem Vater entbunden oder behandelt worden waren, sei es wegen ihrer Krankheiten, einer Schrotkugel oder Stichwunde, Hautausschlägen, Knochenbrüchen und wer weiß welchen anderen Beschwerden. Reverend Sidney Blackmer hielt seinen Nachruf herzlich genug, um unter den Versammelten keine Verärgerung aufkommen zu lassen, aber doch nicht so herzlich, dass man auf den Gedanken kommen konnte, es sei in Ordnung, so zu sterben, wie Dr. Robert Judson Cole es getan hatte, ohne der alleinselig machenden Kirche beigetreten zu sein. Schemens Mutter hatte mehrmals dankbar erwähnt, dass Mr. Blackmer es aus Hochachtung für sie gestattet hatte, ihren Gatten in der geweihten Erde des Kirchhofs zu begraben. Den ganzen Nachmittag war das Haus der Kohls voller Leute, von denen die meisten Platten mit Braten, Farsen, Puddings und Pasteten mitbrachten, und zwar in solchen Mengen, dass aus dem traurigen Anlass beinahe ein Fest wurde. Schemen nahm sich gerade eine weitere Scheibe vom kalten, gebratenen Herz, als er Lillian Gager entdeckte, die quer durchs Zimmer zielstrebig auf seine Mutter zuging. Sie sah inzwischen älter aus und etwas erschöpft, doch sie war noch immer attraktiv. Von ihr hatte Rachel das gute Aussehen geerbt. Lillian trug ihr bestes schwarzes Samtkleid, dazu einen schwarzen Leinenüberwurf und ein gefaltetes, weißes Umhängetuch. Der kleine silberne Davidstern baumelte an einer Kette vor ihrem hübschen Busen. Schemen fiel auf, dass sie genau darauf achtete, wem sie zunickte, denn es gab Leute, die, wenn auch widerwillig, eine Jüdin höflich grüßten, jedoch nie eine Copperhead, eine Sympathisantin der Südstaaten. Lillian war die Cousine von Judy Benjamin, dem Bundesstaatssekretär der Konföderierten, und ihr Gatte Jay war zu Beginn des Krieges in seine Heimat South Carolina zurückgekehrt, um sich dort mit zweien seiner drei Brüder der Konföderiertenarmee anzuschließen. Als Lillian schließlich vor Schemen stand, wirkte ihr Lächeln gezwungen. »Tante Lillian«, sagte er. Sie war gar nicht seine Tante, aber in seiner Kindheit waren die Gagers und die Coles wie enge Verwandte gewesen, und er hatte sie nie anders genannt. Ihr Blick wurde sanfter. »Hallo, Rob J.«, sagte sie im vertrauten, zärtlichen Ton. Niemand sonst nannte ihn so. Es war eigentlich der Name seines Vaters. Aber Lillian hatte ihn fast nie Schämen genannt. Sie küsste ihn auf die Wange, verzichtete aber darauf, ihm ihr Beileid auszudrücken. »Nach dem, was sie gehört habe«, sagte sie, »und das sei wenig, da die Briefe die Fronten passieren müssten, befinde sich ihr Gatte wohlauf und außer Gefahr. Als Apotheker habe man ihn bei seinem Eintritt in die Armee zum Verwalter eines kleinen Armeelazaretts in Georgia gemacht, und inzwischen sei er Kommandant eines größeren Lazaretts am Ufer des James River in Virginia. Sein letzter Brief, erzählte sie weiter, habe die traurige Nachricht enthalten, dass sein Bruder Joseph Reuben Gager, ein Apotheker wie alle anderen männlichen Familienmitglieder, der sich zur Kavallerie gemeldet hatte, in der Schlacht gefallen sei. Schemen nickte, und auch er vermied es, Beileid auszusprechen, wie es inzwischen als selbstverständlich galt. »Und wie ging es den Kindern?« »Könnte nicht besser sein. Die Jungen sind so gewachsen, dass Jay sie nicht wiedererkennen würde. Sie essen wie die Tiger.« »Und Rachel?« »Sie hat letzten Juni ihren Mann Joe Regensburg verloren. Er ist an Typhus gestorben, wie dein Vater.« sagte er mit belegter Stimme. »Ich habe gehört, dass letzten Sommer in Chicago der Typhus grassiert hat. Geht es ihr gut?« »Oh ja, Rachel geht es sehr gut und ihren Kindern auch. Sie hat einen Sohn und eine Tochter.« Lillian zögerte. »Sie hat sich mit einem anderen Mann angefreundet, einem Cousin von Joe. Nach ihrem Trauerjahr wird die Verlobung offiziell bekannt gegeben.« »So.« Verwunderlich, dass ihn das immer noch berührte, dass es ihn so tief traf. »Und wie fühlt man sich so als Großmutter?« »Sehr gut«, erwiderte sie, verließ ihn dann und begann eine leise Unterhaltung mit Mrs. Pratt, deren Land an das der Gagas angrenzte. Es dämmerte, als er zum Fluss hinunterging, zu den Ruinen von Makwa Ikwas Hedonosote. Das eine Ende des Langhauses war noch intakt, doch das andere war eingestürzt, die Stämme und Zweige verrottet, ein Paradies für Schlangen und Nagetiere. »Ich bin wieder da«, sagte er. Er konnte Makwas Anwesenheit spüren. Sie war schon lange tot, und er fühlte noch immer ein Bedauern, das freilich angesichts der Trauer über seinen Vater verblasste. Nicht weit von der Ruine entfernt war ihr Grab, ohne Stein, doch sorgfältig gepflegt, das Gras geschnitten, der Rand bepflanzt mit wilden gelben Taglilien, die von einer nahegelegenen Stelle am Flussufer stammten. Grüne Sprossen stachen bereits durch die nasse Erde. Er wusste, dass es nur sein Vater gewesen sein konnte, der sich um das Grab gekümmert hatte, und er kniete sich hin und riss das Unkraut zwischen den Taglilien heraus. Er meinte zu spüren, dass Makwa ihm etwas sagen wollte. Das war schon öfter passiert, und er glaubte beinahe, dass er ihren Zorn deshalb fühlte, weil sie ihm nicht sagen konnte, wer sie getötet hatte. Am nächsten Tag saß er am Nachmittag mit seiner Mutter im Wohnzimmer. »Es wird das Beste sein, du gehst die Sachen deines Vaters durch und entscheidest, wer was bekommen soll«, sagte sie. Trotz der inzwischen schon stark angegrauten Haare war seine Mutter mit ihrer wundervollen langen Nase und dem sinnlichen Mund eine der apartesten Frauen, die er je gesehen hatte. Was die ganzen Jahre über zwischen ihnen gestanden hatte, war auch jetzt noch da, doch seinen Widerstand konnte sie spüren. Früher oder später muss es getan werden, Robert. Shaman ging ins Arbeitszimmer und fing an, die Habseligkeiten seines Vaters methodisch zu inspizieren. Er wühlte in den Schreibtischschubladen, öffnete die lederne Truhe und teilte alles in drei Gruppen. Für seine Mutter all die Kleinigkeiten, die für sie persönlichen Wert haben mochten, für Bigger das halbe Dutzend Pullover, die Sarah Cole aus hauseigener Wolle gestrickt hatte, damit sie den Doktor bei kalten Nachtfahrten warm hielten, dazu die Angel- und Jagdausrüstung des Vaters und einen Schatz, der so neu war, dass Shaman ihn zum ersten Mal sah. Einen 44er Colt Texas Navy Revolver mit gezogenem 9-Zoll-Lauf und dunklen Nussbaumgriffschalen. Die Waffe war eine Überraschung und ein Schock. Zwar hatte sein pazifistischer Vater sich am Ende dazu durchgerungen, die Truppen der Union zu behandeln, doch nur unter der deutlich ausgesprochenen Bedingung, dass er als Nichtkämpfer keine Waffe tragen würde. Warum hatte er sich dann diesen offensichtlich teuren Revolver gekauft? Die medizinischen Bücher, das Mikroskop, die Arzttasche und der Vorrat an Kräutern und Medikamenten standen Shaman zu. In der Truhe fand er unter dem Mikroskopkasten eine Sammlung Bücher, broschierte Bände aus gutem Schreibpapier. Als er sie durchsah, erkannte Shaman, dass es sich um das lebenslange Tagebuch seines Vaters handelte. Während er las, wurde er immer jünger. Die Jahre fielen von ihm ab, sein Körper entwickelte sich zurück, die Erde drehte sich in Gegenrichtung und die zerbrechlichen Geheimnisse und Leiden der Jugend erstanden neu, und er erfuhr über seinen Vater und sich selbst mehr, als er je hatte wissen wollen.